weswegen ich mich dann hier so gegen den Dialog stelle und so weiter. Und ich sagte, Leute, ich gebe euch einfach nur mal so ein bisschen Realitätsabgleich, wie dann vielleicht der ein oder andere Landwirt eben eure Vorschläge dann eben auch dann aufnimmt. Und da habe ich jetzt immer gesagt, ja Leute, wenn wir nicht fähig sind für Kompromisse, dann werden wir keinen Gesellschaftsvertrag hinkriegen, der die ganze Diskussion und Debatte irgendwie einmal befrieden kann.
Wir sind Peter, Agrarbetriebswirt, und Thorsten, Mediendesigner, und das ist Farmcast, der Landwirtschaftspodcast. Seit 2017 produzieren wir dieses Format mit dem Ziel, die Landwirtschaft allen näher zu bringen und dabei nicht zu vergessen, dass die Landwirtschaft im ständigen Wandel steckt. Es geht ums Überleben der kleinen traditionellen Höfe und die Zukunft unserer Nahrungsmittel. Denn eines ist klar, die Landwirtschaft geht uns alle an.
Werde Teil dieses Formats als Gast mit deiner Story oder einfach über einen Kommentar als Text oder im Audioformat. Schreib uns dazu einfach auf info@farmcast.de.
Ja, so, wir sind mal wieder da. Auf unsere regelmäßige Unregelmäßigkeit kann man sich ja aktuell auch ganz gut verlassen, finde
genau.
Ich.
Ja, finde ich auch. Ja.
Also man kann auch, denke ich mal, in Zukunft sich weiterhin darauf verlassen, dass es unregelmäßig sein wird.
Ja. Ja, genau, das ist, glaube ich, was man sich gerade darunter vorstellen kann.
Heute kommt mal wieder ein ganz interessantes Thema. Es geht heute um Öffentlichkeitsarbeit, wir wollen es ja nicht immer so negativ machen, aber es ist einfach, man merkt daran einfach auch, dass der Diskussionsbedarf auch unter den Landwirten und die aktuelle Lage auch für uns Landwirte momentan einfach sehr intensiv ist.
Und schwierig. Also und man merkt es ja über die letzten Jahre hinweg ja schon einfach.
Ja, aber es
spitzt sich langsam immer mehr zu, so hat man das Gefühl, ne?
Also ja, so. Genau.
Also so, was ich jetzt mitbekomme von dir und so, es wird nicht besser irgendwie so aktuell.
Richtig, wir wollen ja nicht jammern und nicht nur negativ hier Beiträge haben, aber es ist leider momentan, wir vertreten ja auch ein Stück weit die Stimmung der Landwirtschaft, also und wenn sich das da so durchschlägt, macht es uns einfach auch immer noch mehr Sorgen, ja.
Ja, wer gerne einen negativen Podcast hören will, der hört den Farmcast.
Na, wir haben ja auch ganz viele positive Dinge mit dabei.
Ja.
Ja, freut euch aufs Gespräch. Ja, ich fand's sehr spannend.
Ja.
Werbung. Eine Landwirtschaft zu betreiben ist eine der schönsten und erfüllendsten Tätigkeiten überhaupt. Aber auch eine der aufwendigsten. Man ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr beschäftigt. Und Hand aufs Herz, am liebsten sind Landwirte einfach draußen bei den Tieren oder auf dem Feld. Bei der Büroarbeit und im Einkaufsmanagement darf man sich daher ruhig helfen lassen. Und wenn du neben deinem Betrieb dann sogar noch Tätigkeiten hast, denen du dich widmen möchtest, oder Hobbys und Familie hast, die nicht zu kurz kommen sollen, dann probier doch mal den Service von Agrando Pro aus. Da kannst du die Recherche und den Vergleich von Betriebsmitteln in gute Hände geben. Die schauen für dich, was es Passendes in deiner Region bei welchem Händler gibt und stellen dir alles übersichtlich zusammen. Natürlich entscheidest am Ende immer du, was du kaufen möchtest. Aber auf dem Weg zur Entscheidung kannst du dir eine Menge Zeit sparen. Und unterm Strich auch einiges an Geld, weil der Einkauf viel vorausschauender geplant wird. Sieh es dir doch einfach mal an. In unseren Shownotes haben wir alles verlinkt. Es gibt sogar einen tollen Rabatt für euch, sodass sich das Testen im ersten Jahr richtig lohnt. Und wenn du uns auch ein bisschen unterstützen möchtest, dann buchst du Agrando Pro über diesen Link. Dann bekommen wir von unserem Sponsor Agrando ein kleines Dankeschön dafür. So, das war's auch schon und jetzt geht's weiter mit unserem Gast.
Die Masttiere, die erlauben es mir relativ spät aufzustehen. Aus dem Bett herauskommen tue ich sehr schwer und auch ungern. Also da würde ich ganz klar sagen, dass ich ein Landmensch bin. Es ist nicht so, dass ich dann auch mal in einer großen Stadt zurechtkomme.
Das ist Bernhard Bargmann, Kleinbauer und Massentierhalter aus dem Emsland, Betreiber des Blogs blogagrar.de, Mitgründer von ACCHAT und Mitstreiter bei Wir machen euch satt. Wir sprechen heute mit ihm über die Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft.
Du beschreibst dich als kleinbäuerlicher Massentierhalter. Wie kommt es dazu, dich so zu beschreiben? Und wie kommt es auch dann bei den Leuten an, denen du dich so vorstellst?
Ich merke, dass die Leute darüber stolpern, wenn ich mich als kleinbäuerlicher Massentierhalter vorstelle, weil das passt passt so nicht ins Klischee hinein, dass die Massentierhalter letztendlich vielleicht auch kleinbäuerliche Strukturen irgendwie haben. Ne? Und mit diesen Gegensätzen, die dann vielleicht in vielen Köpfen so vorherrschen, spiele ich dann eben gerne, um eben aufzuzeigen, dass ein Urteil und eine Lösung für die Landwirtschaft der Zukunft eben, weiß Gott, nicht einfach ist und sogar im Gegenteil sehr, sehr, sehr kompliziert und komplex ist. Und so versuche ich, dass da mal so ein paar Denkblockaden auch aufgelöst werden.
Ist auch ein schwieriges Thema, glaube ich, das Thema Massentierhaltung. Ja, das ist so ein Begriff, der wird überall rumgeworfen, der wird ständig irgendwie beschreibend benutzt. Aber die Definition ist für mich ganz schwierig. Was ist Massentierhaltung und was nicht?
Ganz genau. Es gibt ja auch keine richtige Definition dafür. Also ich würde mich jetzt selber ja auch nie als Großbetrieb bezeichnen. Ne, wir mit unseren 50 Hektar Ackerland, 1500 Mastschweineplätze haben wir und 150 Mastbullen halten wir auf unserem Hof. Aber für viele, und das merke ich auch dann, wenn ich mal Besucher habe, wenn mal Presse auf den Hof kommt, die sagen, oh, das ist aber viel und das ist aber groß. Ne? Und diese Rückmeldung kriege ich ja auch. Und letztendlich ist es dann für unsere Familie, für unseren Familienbetrieb hier schon unheimlich schwierig, mit dieser Ausstattung gut zu leben. Ne? Also da muss man schon gut zusammenarbeiten und dadurch, dass man eben viele Familienarbeitskräfte hat, dadurch, dass mein Vater mit 80 Jahren immer noch morgens die Bullen füttert, ne, was eine unheimliche Erleichterung für mich ist, dadurch funktioniert das hier. Ne? Und wenn dann mein Junior irgendwann mal tatsächlich den Hof übernehmen möchte, dass er hier einsteigen möchte, ja, dann muss hier was passieren. Und zumindest müssen da irgendwelche Betriebszweige dann aufgemacht werden, die dann noch mehr Umsatz für uns generieren, dass wir in die Zukunft gehen können. So einfach wird es dann nicht. Und was dann möglich ist, das ist es heute kaum vorherzusagen, weil die nahe Zukunft ist schon gar nicht so klar. Ist ja kaum einer, der gerade in der Tierhaltung weiß, wie da die Zukunft der Tierhaltung aussehen kann oder aussehen wird. Ne, das ist sehr, sehr kompliziert jetzt im Moment.
Ja. Aktuell auf jeden Fall, ja.
Für mich, du hast es ja gerade angesprochen, klingt es auch schon relativ groß, aber Hast du den Hof von deinen Eltern übernommen oder hast du den selber aufgebaut?
Ich bin hier reingeboren worden, unser Hof. Wir haben mal eine Ahnforschung gemacht, den gibt es seit 1553. Und da wird immer hier Landwirtschaft betrieben worden sein. Ich bin jetzt der älteste Sohn gewesen. Hier gibt es so traditionell das Ältestenrecht. Und ich habe als erstes dann eben Ja gesagt und dann war mein jüngerer Bruder, der hätte sich da vielleicht auch noch mal anmelden können, aber das hat er dann auch gar nicht gemacht. Und meine beiden Schwestern, ja, die haben auch keine großen Ambitionen gezeigt, dass sie den Betrieb übernehmen wollen. Das war dann von vornherein, war das klar, dass ich das bin. Da gab es dann irgendwie auch keine Streiterei. Und ich glaube, da waren auch alle letztendlich froh, dass ich das dann machen wollte. Ne? Und so ist es dann eben auch gekommen. Ne, das ist natürlich eine lange Tradition jetzt an diesem Hof. Und das möchte ich jetzt unserem Sohn, der dann jetzt eventuell in die Fußstapfen treten kann, irgendwann in 10 Jahren, möchten wir aber den Druck nicht zu groß machen. Das muss er dann wirklich aus freien Stücken machen. Ich habe jetzt in den letzten Jahren auch, wo ich mich dann um die Zukunft eben der Landwirtschaft auch beschäftige, habe dann schon für mich auch soweit das klar, dass ich dann jetzt kein Problem damit habe, dass ich dann die letzte Person in dem Stammbaum bin, der jetzt hier Landwirt gewesen ist. Ne?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass dein Herz schon dran hängt, ne? Und du schon gerne möchtest.
Natürlich.
Ne? Ist ja klar. Versuchst du das alles auch ein bisschen in die Zukunft zu tragen? Machst du irgendwie gewisse Anstrengungen, um den Hof auch zukunftsfähig zu machen?
Wahrscheinlich also, schon. Ne? Ja, oder? Und das ist dann vielleicht auch schon fast ein Problem. Ich weiß ja gar nicht genau, was sind die zukünftigen Anforderungen. Ne? Ja. Wenn ich da die ganze Diskussion um klimaneutrale Landwirtschaft höre und wie das denn erreicht werden soll und wenn man dann Greenpeace und dem Umweltbundesamt glauben mag, dann geht das nur, wenn die Tierzahlen drastisch gesenkt werden.
Wäre jetzt für dich natürlich super GAU, ne?
Ja, dann wüsste ich nicht, wie das funktionieren soll, wo ich dann irgendwie die anderen Einnahmen irgendwie stattdessen generieren kann. Ne? Also ne, rein auf pflanzliche Produktion, das funktioniert nicht in generell nicht in so kleineren Betrieben, wie wir den haben. Da sind die spezialisierten Ackerbaubetriebe, die sind mindestens fünfmal so groß von der Flächenausstattung. Und ich glaube, das wäre schon fast zu klein. Das wird spannend, aber das ist eben auch so ein Ding, weswegen ich mich in den letzten seit fünf, sechs Jahren auch mit dem Thema Gesellschaftsvertrag, den ja auch viele Politiker immer mal wieder in den Raum werfen, dem Gesellschaftsvertrag für die Landwirtschaft beschäftige, inwieweit der überhaupt möglich ist. Ne, der zwar wünschenswert ist in meinen Augen, aber wirklich einen großen Rechtsrahmen irgendwie für die Landwirtschaft, die in ganz Deutschland gilt und wo dann anschließend dann nicht mehr mit dem Finger auf irgendwelche Bauern gezeigt wird, dass sie ihre Tiere nicht gut halten, zu viel gespritzt wird, falsch Ackerbau betrieben wird und. Also es ist ja so, dass wir, je nachdem, wer die Anschuldigungen an uns richtet, dass wir ja insgesamt an quasi jedem Übel der Welt ja in irgendeiner Weise ja auch schuld beziehungsweise verantwortlich sind oder sein sollen.
Ne? Ja, natürlich, das ist, wer denn sonst, ne?
Naja, Klima, ja. Es ist der Klimawandel, wir haben der Tierschutz, Hunger in der Welt, ne? Also das geht ja von vorne bis hinten, Biodiversität, Insektensterben.
Ne? Genau, also und dann fängst du aber auch noch damit an, wir machen die Straßen kaputt, wir machen die Strukturen kaputt, wir machen allgemein das ganze Landschaftsbild kaputt.
Die Böden auf
jeden Fall. Wir zählen die Böden aus, Thema Monokulturen und so weiter und so fort.
Wir plündern die Staatskassen, weil wir so viele Subventionen haben. Und. Ne? Also das ist schon schwierig und da kommt noch dazu, dass wir dafür verantwortlich sind, dass die Leute sich schlecht ernähren, weil wir, ne, also es gibt Ärzte, die sagen, wir müssen uns besser ernähren und dann, das liegt eben auch an einem falschen landwirtschaftlichen System. Das ist ja auch immer wieder die Kritiker der Landwirtschaft, die sagen, wir machen kein Bauernbashing, sondern wir kritisieren nur das System. Aber das kommt bei den vielen Bauern, bei mir ist es ja auch so, kommt es immer auch direkt als Kritik an und macht es dann schon schwierig.
Ja. Vor allem denke ich, ist bei dir auch wirklich die Massentierhaltung so das Problem. Das ist ja das, was ich persönlich öfter mal mitkriege, wo es ja auch allgemein darum geht, dass Massentierhaltung eigentlich grundsätzlich schon mal schlecht ist, auch für vieles verantwortlich ist und da kriegst du wahrscheinlich ziemlich viel ab.
Doch, ja, klar. Also das ist so und ja, wenn ich da gerade in landwirtschaftskritischen Kreisen zeige, wie ich die Tiere halte, dann stößt das natürlich auf Ablehnung. Das ist
wieso?
Dann wir haben Vollspaltenböden. Ne?
Das heißt?
Das heißt, wir haben in unseren Ställen haben wir kein Stroh.
Okay.
Hm. Ne? Beziehungsweise in den allermeisten Ställen, also unsere Kälberaufzucht, dort ist Stroh. Dann haben wir weiter in dem Bereich, dann wo die etwas kleineren Bullen sind, da haben wir dann Teilbereiche mit Stroh und Spaltenböden. Und danach ist dann eben reine Spaltenböden und dann hast du dann eben deine Güllesysteme,
ne, da unten. Spaltenboden, Thorsten, kannst du dir grob so vorstellen, du hast letztendlich eine Betonfläche, in der Betonfläche sind halt Schlitze drin, wo einfach dann ja Kot und Mist letztendlich halt nach unten fällt, und so sozusagen oben eigentlich die Fläche verhältnismäßig trocken ist, ja, und durch diese Löcher oder durch diese Schlitze fällt es halt einfach durch eigentlich nur durch die Bewegung der Tiere, genau.
Das heißt, ist es schlecht für die Tiere an sich, da drauf rumzulaufen? Oder wo ist die große Kritik da dran? Also für jemanden, der es überhaupt nicht versteht, wo das Problem jetzt ist.
Ich denke, die Kritik, die liegt eben darin, dass die Bilder mit Tieren, die im Stroh sind, zumindest in der Bevölkerung schon mal viel besser ankommen.
Okay.
Probleme, also ich sag mal so, Probleme gibt es in beiden Haltungssystemen. Ne? In der Mist- und Strohhaltung, da hat man dann möglicherweise, da kann die Luft dann in den Ställen schon mal ein bisschen schlechter sein, weil
Feuchtigkeit,
der Mist eben müffelt und wenn der nicht vernünftig da belüftet wird, dann kann das dann eher noch vielleicht zu Atemwegsinfektionen kommen bei den Tieren und aber umgekehrt ist es eben auch so, die Spaltenböden haben dann auch die Nachteile, ne? Da gibt es dann eben schon mal Liegebeulen und dass die dann mit Gelenken dann vielleicht auf Dauer da Probleme kriegen, die Tiere. Mhm. Ne? Also es sind viele Pro und Kontras. Also man nennt das ja Zielkonflikte und
ich verstehe schon. Vor allem, das ist genau wie du es am Anfang gerade schon gesagt hast, das ist, glaube ich, eher das größte Problem ist das optische Problem, genau, was du gerade schon gesagt hast, Bernhard, es schaut halt einfach.
Wenn es durch die Medien geht, sieht das natürlich nicht so harmonisch und schön aus wie auf dem Bauernhof, sondern halt.
Nee, ist aber ganz normal. Ja. Das ist eigentlich, der Bernhard hält es nicht besonders schlecht oder besonders anders, sondern das ist die Realität, was auf, ich denke mal, der Großteil der Betriebe so sein wird, ja. Mhm. Also das ist ja das Problem, es wird auch irgendwo ein falsches Bild gezeichnet, das hat der Bernhard gerade schon gesagt, es wird immer das Strohbild gezeigt, ja, aber dass das halt nicht eigentlich das ist, was ganz normal und Stand der Dinge ist aktuell, das erkennen dann die Leute immer erst, wenn sie das dann im Echten mal sehen und denken sich, das ist ja ganz anders, als ich mir vorgestellt hatte, ja. Und das ist ja total schlimm alles. Aber wir wollen da ja gar nicht so viel drüber sprechen, wir wollen ja eigentlich ein anderes Thema anreißen.
Genau.
Und ich würde aber gerne nochmal zu dem Thema Gesellschaftsvertrag zurückkommen. Du hast da auch angesprochen, dass ich ja die Politik vorstelle, dass ich was ändern muss und du aber auch darin siehst, dass das auch irgendwo von Gesellschaftsvertrag mit geregelt werden soll. Da ist mir gerade noch so ein Satz eingefallen, den du vielleicht auch als Anstoß nochmal für deine Erklärung zum Gesellschaftsvertrag, was das eigentlich ist, nehmen könntest. Ich habe jetzt einen Bericht gelesen, passt gerade eben thematisch ganz gut dazu. Und da stand letztendlich drin, die Wissenschaft meint, wir müssen die Tiere reduzieren extrem, weil ansonsten kriegen wir das mit der Klimaschutz nicht auf die Reihe. Dann stand da eben drin, wie schaffen wir das? So ungefähr, ja, Tierbestände reduzieren, dann müssen wir gucken, den Nitratstickstoff Stickstoffdünger irgendwie zu reduzieren. Und was noch sehr interessant war für mich, den Verzehr von tierischen Produkten müssen wir auch noch reduzieren. Die Gesellschaft muss darf jetzt nichts mehr Tierisches essen. Wie schaffen wir das? Zum Beispiel mit erhöhten Steuersätzen auf tierische Produkte, wo wir aktuell bei 7% sind, gehen wir auf 19%. Was hat der Landwirt davon? Nix. Ja, das letztendlich das pauschalierende System wird nämlich auch früher oder später wahrscheinlich abgeschafft. Da will ich aber gar nicht drüber diskutieren. Was ein sehr interessanter Satz in der Thematik war, was müssen wir mit den Landwirten tun? Mit denen müssen wir gar nichts machen, weil die verändern sich ja durch die Vorgaben und Auflagen mit. Ja. Und das war für mich so eine Aussage, wo ich mir wirklich gedacht habe, krass, dass das so gesehen wird und so geplant wird, dass letztendlich der Landwirt genau das, was du, glaube ich, mit dem Thema Gesellschaftsvertrag auch irgendwo ein bisschen anreißen willst, dass das eigentlich, das wird einfach, ist egal. Der Landwirt, der spielt keine Rolle als Person, als Betrieb, als Familie, sondern der muss sich einfach fügen. So verstehe ich das.
In der Konsequenz ist das dann häufig so, wenn man dann diese Forderungen, die an uns gestellt werden, anhört. Aber man hört auch immer wieder, dass die Leute an der Seite der Landwirte stehen wollen. Ne? Ja. Ich sag dazu wollen.
Ja, ja. Ist immer der Eingangssatz, ist immer so.
Wir schaffen das nur
gemeinsam mit den Landwirten und dann liest der zwei Zeilen weiter eben solche Dinge. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe.
Ja, also das ist mir jetzt in der letzten Woche, da habe ich dann auf einer Online-Konferenz teilgenommen, die von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung im Auftrag fürs Bundesministerium durchgeführt worden ist, wo dann auch wieder, das ging das um die Zukunft, wie nennt das, UN Future Food Summit, so ähnlich, so ne, hieß dann diese Veranstaltung, also wo es um die Zukunft unserer Ernährung in Deutschland, aber dann eben auf der ganzen Welt dann gegangen ist. Und da waren dann eben fürchterlich wenig aktive Landwirte da unter den Diskutanten, aber dann ganz viele andere Leute, Ernährungsräte und Umweltschiene und so weiter, die waren dann alle da und haben dann ihre Vorstellungen wieder proklamiert, wie es dann in die Zukunft dann gehen soll. Und dann, das ist dann teilweise fleischlos, fleischarm. Und bei allen, da konnte man spüren, denen war sehr wichtig, dass die Landwirte doch glücklich da sein sollen mit den Vorschlägen, die sie da machen, weil die davon überzeugt sind, dass diese Vorschläge dann letztendlich das Beste sind für die aktiven Landwirte, für die Höfe in Deutschland. Und da habe ich dann so ein bisschen Wasser in den Wein gegossen und das habe ich dann schon gemerkt. Dann habe ich da einige Privatnachrichten dann, also es gibt dann ja so Nebenchats, so geschrieben und weswegen ich mich dann hier so gegen den Dialog stelle und so weiter. Und ich sagte, Leute, ich gebe euch einfach nur mal so ein bisschen Realitätsabgleich, wie dann vielleicht der ein oder andere Landwirt ja eben eure Vorschläge dann eben auch dann aufnimmt und urteilt. Und das ist dann eben nicht alles ganz super duper gut. Ne? Gut, und dann mit dem Gesellschaftsvertrag.
Genau. Ja. Ne,
was ist der Gesellschaftsvertrag? Es ist ganz, ganz, ganz kompliziert. Und ich, als ich da zum ersten Mal mit konfrontiert war, da war die Hendrix, Barbara Hendrix war noch Umweltminister. Und die hat zur Grünen Woche einen Agrarkongress veranstaltet. Ja, also das Umweltministerium, Agrarkongress, dass da diese beiden Häuser, Landwirtschafts- und Umweltministerium, da irgendwie im Clinch lagen, das kann man auch schon daran sehen, dass ein Umweltministerium einen Agrarkongress aufmacht. Gut, und bei diesem Kongress, da ging es darum, einen Gesellschaftsvertrag, also in Überschrift, einen Gesellschaftsvertrag für die Landwirtschaft zu finden. Und das fand ich sehr spannend, zumindest diesen Ansatz.
Mhm. Klingt
auch
spannend.
Und dann bin ich dann auch eingeladen worden und da waren dann gefühlt eben, was weiß ich, da waren mehrere hundert Leute im Saal, in Berlin war das. Und ja, auch vom Gefühl her waren da vielleicht 10 Landwirte im Raum. Ne? So, und dann wurde dann geredet und dann zum Anfang, da standen, ich sag mal mindestens 10 verschiedene sogenannte Stakeholder, die dann über Landwirtschaftspolitik irgendwie was einzuwerfen haben. Ne? Da war da eben ein Arzt, NABU, BUND, Ökoverbände, DLG, Bauernverband. Auf jeden Fall waren viele. Alle haben Anforderungen oder ihren Wunsch geäußert, dass es einen Gesellschaftsvertrag geben soll, dass es sinnvoll ist und nochmal genau gesagt, warum. Alles schön und gut. Und dann danach später war die Frau Krautsberger, damals noch Umweltbundesamtpräsidentin, kam im nächsten Panel, dann sind die Leute, die da oben auf der Bühne waren und ihre Erklärung gemacht haben, sind dann runtergegangen und dann gab es dann ein Einzelinterview mit der Präsidentin des Umweltbundesamtes. Und sie wurde dann auch dann anfangs gefragt, was hält sie denn von einem Gesellschaftsvertrag? Und dann sagte sie, ja, ein Gesellschaftsvertrag, das wäre ganz großartig, aber nur, wenn der nicht zulasten der Umwelt geht. So. Und da habe ich jetzt immer gesagt, ja Leute, wenn wir nicht fähig sind für Kompromisse, dann werden wir keinen Gesellschaftsvertrag hinkriegen, der die ganze Diskussion und Debatte irgendwie einmal befrieden kann. Und das sehe ich immer wieder. Ne, wir haben jetzt eine Zukunftskommission, nachdem wir diese großen Bauerndemonstrationen da Ende 2019 hatten, ist ja eine Zukunftskommission eingerichtet worden. Da ist dann Greenpeace zum Beispiel zwischenzeitlich rausgegangen. Ich habe da meine ganz großen Zweifel, dass wir da irgendwie einen Gesellschaftsvertrag hinkriegen, wo dann wirklich dann anschließend die großen Diskussionen um die Zukunft der Landwirtschaft einmal beendet sind. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese lange Diskussion um die Kastenstände in der Sauenhaltung. Und ist da ein Kompromiss gefunden worden, mit dem kaum ein Sauenhalter glücklich war, aber wo man dann gesagt hat, komm Leute, jetzt haben wir wenigstens eine Regelung und wissen, in die Richtung geht's. Ne? Und was macht dann der Berliner Landwirtschaftsminister, in Anführungsstrichen, der Behrend? Ich glaube, der ist auch noch nebenbei Justizsenator und so weiter und hat dann am Ende auch noch irgendwie die Aufgabe Landwirtschaft. Er sagt, das kann nicht unser Ziel sein, das akzeptieren wir nicht. Wir werden weiter eine Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht vorantreiben, wo dann nochmal diese ganze Schweinehaltung dann quasi überprüft werden soll und letztendlich dann vielleicht der Schweinehaltung sowas Ähnliches droht wie der Geflügelhaltung mit ihren Käfigen. Das ist ja auch dann letztendlich die Käfighaltung ist ja auch weitestgehend beendet worden in Deutschland nach einem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Dann haben wir dann eher, ich sag mal so, dann haben wir die Tierhaltung in dem Bereich, in der Schweinehaltung, haben wir dann weitestgehend dann abgeschafft. Wenn das Bundesverfassungsgericht dann irgendwann mal tatsächlich so urteilen sollte. Ja, es ist schwierig. Und es gibt dann eben immer wieder diese Beispiele, Ne, auch die grünen Länderministerien haben ja auch da zum Beispiel zugestimmt. Und jetzt auch beim Insektenschutzgesetz, ne, was die Bundesregierung ja auch noch jetzt, ich glaube, Ende letzter Woche verabschiedet hat. Da heißt es dann bei den Grünen auch wieder, das kann nur ein erster Schritt für uns sein. Ne, Grün oder beim NABU, ich glaube, ich tue den Grünen jetzt sogar gerade Unrecht. Das war, glaube ich, der NABU, der das dann so beschrieben hat. Ne, schön, dass wir so weit gekommen sind, aber das kann nur ein erster Schritt sein. Ne? Also so, dann wird ein großer Kompromiss gemacht und dann ist es dann für die eine Seite wieder nur ein erster Schritt. Und das lässt mich insgesamt zweifeln, dass wir in Deutschland tatsächlich noch ja eine Landwirtschaft, die in irgendeiner Weise produktiv ist, noch akzeptieren werden, also gesellschaftlich akzeptiert bekommen.
Du bist ja doch ein treuer Farmcast-Hörer seit der ersten Stunde, das weiß ich ja, Bernhard. Du kennst meine Entwicklung der letzten Jahre, du kennst meine Aussagen der letzten Jahre und du triffst eigentlich das, was du gerade gesagt hast, da triffst du mich jetzt gerade mal wieder richtig tief, weil das, was du gerade gesagt hast, du hast eigentlich das gerade in einem schönen Satz gesagt, du siehst momentan für eine produktive Landwirtschaft eigentlich keine Zukunft, so ungefähr, ne? So kann man es eigentlich ja, zusammenfassen. Hast du jetzt auch abschließend so gesagt. Und das, ja, ich sehe das sehr ähnlich. Ja, ich sehe es eigentlich genauso. Und das macht wirklich momentan ja vieles kaputt, glaube ich auch. Also wir sind, glaube ich, jetzt schon an dem Punkt. Ich glaube, das haben viele noch nicht erkannt in der politischen Sachlage. Du hast gesagt, wir haben ein gesellschaftliches Problem. Wir haben nicht nur ein gesellschaftliches Problem, sondern auch ein politisches Problem. Weil und ein Umweltproblem und sonst was, ja, weil die Gesellschaft selber ist nicht allein der Basher, sag ich mal, ja, wir haben ja ein politisches Problem genauso, der großen Einfluss drauf hat. Und ich glaube, wir sind jetzt schon langsam an dem Punkt, wo es wirklich haarscharf dann vorbeigeht, dass das ziemlich schlecht ausgehen kann für die Landwirtschaft in Deutschland. Ja, weil es ist egal, mit welchen Berufskollegen ich mich unterhalte. Du jetzt als einer, mit dem ich mich ja jetzt persönlich schon lange nicht mehr unterhalten habe und wir uns jetzt nicht vorher über irgendein Thema besprochen haben und du jetzt letztendlich wieder die gleichen Aussagen triffst, die alle meine Berufskollegen treffen, das macht mir sehr große Sorgen aktuell für das ganze System, weil es gibt keine Euphorie mehr, es gibt keine Aufbruchsstimmung mehr, es eigentlich will keiner mehr.
Du hast recht, die Stimmung ist wirklich nicht besonders toll und ja, ich habe mich immer da versucht, gegen zu wehren. Ne? Also ich habe eigentlich immer positiv gesehen und bin optimistisch in die Zukunft gegangen und ich habe mir immer gedacht, ja, also gegessen wird immer und aber ich bin mir jetzt mittlerweile wirklich nicht mehr sicher, dass sozusagen das, was in Deutschland gegessen wird, dann tatsächlich auch noch in Deutschland zum großen Teil erzeugt wird. Und
Deutschland ist Exportweltmeister, ja, und auch im Exportieren von Problemen. Ja. Wir lagern es nämlich einfach dann ins Umland aus.
Aber es ist so, ne, jetzt nochmal zurück zu diesem Gesellschaftsvertrag.
Ja.
Ich habe, also das hat mich ja dann umgetrieben und dann habe ich so mir überlegt, wie kriegen wir das denn hin? Vielleicht einen Gesellschaftsvertrag mal hinzukriegen. Und dann habe ich nur gedacht, vielleicht müssen wir erstmal gucken, dass man alle hinter eine Präambel, ein Paragraph 1 oder Artikel 1 erstmal hinkriegt, der dann so lautet, und das habe ich dann auch vielen Umweltverbänden und Grünpolitikern, Agrarpolitikern mal so vorgestellt. Ne, Paragraph 1, die in Deutschland verzehrten Lebensmittel sollen möglichst auch in Deutschland von den Bäuerinnen und Bauern produziert werden, erzeugt werden. Ne? Und alleine mit dieser Präambel kriege ich lange nicht alle unter einen Hut. Ne? Ich bin Ende 2019 durfte ich auf dem Bundesparteitag der Grünen durfte ich lobbyieren. Dort war zum ersten Mal der Bauernverband als Lobbyorganisation vor Ort in der Vorhalle und durfte sich da präsentieren. Und da war ich dann eben als leibhaftiger Landwirt eben dann auch dann eingeladen und bin dann so ins Gespräch gekommen mit ganz vielen grünen Parteitagsgängern und dann eben auch vielen Agrarpolitikern, die eben ja im Bundestag, Europaparlament und auch in Landesparlamenten dann sitzen. Und mit denen habe ich da dann diskutiert und eben auch dann meine Präambel vorgestellt und da kommt dann wirklich einhellig ein kurzes, knappes Nein. Da können die sich nicht drunter versammeln. Ne, der Zusatz, ne, Martin Häusling, es kommt immer darauf an, wie es erzeugt wird. Und das ist mit der ehemaligen grünen agrarpolitischen Sprecher aus Bayern, habe ich ja mich deswegen auch schon gestritten. Ne? Sie sagt ja auch, mir ist lieber, dass der Bio-Weizen aus Norditalien kommt, als konventionell gewachsener Weizen aus meinem Dorf. Ne? Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich schade, dass da die entscheidenden Kräfte dann nicht über ihren Schatten springen können. Ne? Also dass da die Ideologie so weit im Vordergrund steht. Jetzt möchte ich jetzt hier nicht die Stimmung so richtig tief runtergehen lassen.
Die ist ja schon ziemlich weit unten. Weiter geht's gar nicht.
Ich komme klar.
Es gibt aber auch dann, und ich suche ja auch immer noch wieder nach Strohhalmen, die dann wieder hoffnungsvoll.
Ja, und selbst die Strohhalme sind ja mittlerweile aus Pappe und nicht mehr aus Kunststoff.
Ja, also.
Thorsten.
Aber danke für den Einwand.
Ja, bitte doch. Ja, Strohhalme,
Bernhard. Strohhalme. Jetzt hatten wir ja noch den nächsten grünen Parteitag, Bundesparteitag der Grünen, der letztendlich ja noch so diese Krönungsmesse auch für Baerbock ist. Und jetzt die Grünen, die haben ja durchaus auch jetzt das Kanzleramt im Blick und gar nicht so unrealistische Chancen. Da hörte man jetzt tatsächlich dann auch von Landwirtschaftspolitikerinnen in dem Fall der Töne, die man vorher nicht so gehört hat, die dann tatsächlich dann mal sich lobend über die ganze Landwirtschaft ausgelassen haben. Und das finde ich einen richtig guten Ansatz, weil das, was, ja, ich sag mal, wenn man die Landwirte auch mitnehmen möchte, dann hilft nicht andauernd zu sagen, wie schlecht und wie schlimm alles ist, was man gerade macht, sondern vielleicht im Gegenteil, dass man dann sagt, Leute, ihr macht das schon ganz gut und wir haben aber noch eine Vorstellung, wie man zukünftig dann noch an der einen oder anderen Stelle noch mal besser werden kann. Und so nimmt man ja Leute viel, viel, viel effektiver und besser mit. Und ich hoffe einfach, dass da jetzt vielleicht auch jetzt im Wahlkampf schon auch andere Töne angeschlagen werden. Ansonsten, also vielleicht ist dann tatsächlich eine schwarz-grüne Koalition oder wie auch immer das dann ab September dann sich herauskristallisiert, ist dann vielleicht tatsächlich nochmal eine Chance, eine große Einigkeit irgendwie hinzukriegen. Aber vielleicht denke ich da auch schon wieder viel zu positiv.
Ja, und um vielleicht so einen Bogen ein bisschen wieder ins Positive zu kriegen, also du hast so ein bisschen erzählt, was gerade mehr oder weniger aktuell los ist. Mich würde aber ziemlich stark interessieren, wie bist du überhaupt zu diesem Bloggen gekommen?
Und damit auch zu deinen ganzen Auftritten, von denen du uns gerade erzählt hast.
Genau. Weil du machst das schon seit 10 Jahren. Was hat dich dazu gebracht, mehr oder weniger Öffentlichkeitsarbeit zu machen? Irgendwas muss doch gewesen sein, was das ausgelöst hat, zu sagen, ja, ich stelle mich jetzt mal in die Öffentlichkeit und kämpfe mal für die Landwirtschaft oder für deinen Bereich.
Macht man ja in der Landwirtschaft als Landwirt nicht nur zum Zeitvertreib.
Nee, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so mega hier. Also ist eher selten, ja, glaube ich, oder?
Also selten, das wird immer mehr. Und das ist ja das Schöne. Da werbe ich ja auch für, dass es immer mehr werden. Ja. Und vor gut zehn Jahren, da habe ich auch schon, oder ich habe auch schon vor 12 und was weiß ich, wahrscheinlich auch schon vor 20 Jahren, habe ich mich mehr oder weniger aktiv in die Diskussion um die zukünftige Landwirtschaft eingebunden. Ich war als Landjugendlicher, war ich da mal so zwischendurch mal Sprecher des sogenannten Arbeitskreises Agrar bei uns in der Diözese. Osnabrück ist das hier, bin da schon mit vielen Agrarpolitikern so zusammengekommen und da haben wir dann eben unsere Vorstellungen und die aktuellen Debatten dann eben auch mit denen geführt. So gesehen bin ich dann sozusagen da irgendwie auch ja schon als Jugendlicher irgendwie in diese Debatten da schon reingekommen, habe sie dann aber immer im kleinen Kreis geführt. Ich habe dann zwischendurch mal hier einen Leserbrief, da einen Leserbrief geschrieben und das war es dann letztendlich. Und dann kam das Internet einfach immer mehr auf und dann habe ich dann auf verschiedenen Seiten, auch von Zeitungen und den ersten Blogs, die dann aufkamen, war ich dann aktiver Kommentator und habe dann auch tatsächlich so richtige Kommentatorenschlachten da unterm Artikel nochmal gemacht, die dann wirklich ellenlang waren. Und
man merkt, diskutieren macht dir Spaß? Kann man das sagen?
Ja, grundsätzlich. Also ich finde das sehr wichtig, dass wir streiten. Ne? Mhm. Aber dann eben vernünftig streiten und nicht mit Hate Speech und so weiter. Ja. Sondern ne? Also unterschiedliche Positionen kann ich sehr gut aushalten und akzeptieren. Das war vielleicht vor 10 Jahren auch noch ein bisschen anders. aber mittlerweile kann ich das sehr, sehr, sehr gut aushalten, dass es eben auch andere Meinungen und Positionen gibt. Und ich versuche mich dann eben auch dann, ja, möglichst sachlich, manchmal auch drastisch in die Diskussion einzubringen. Ne? Und ja, und dann bei diesen ganzen Kommentaren, die man dann so macht, dann möchte man ja auch keinen Blödsinn schreiben, dann fängt man ein bisschen an zu recherchieren und dann denkt man, jetzt hast du hier mal, hast du da geschrieben und da geschrieben, man kann jetzt ein bisschen Copy-Paste machen und so weiter. Oder man hat mir gesagt, ich fange selber an zu bloggen und schreibe das mal so zusammen und dann kann ich dann quasi darauf verlinken. Ne? Und dann ist das ja so meine Homebase und da könnt ihr dann mal nachlesen, wo wie meine Meinung zu dem Thema und dem Thema dann ist. So ist das dann entstanden. Hab mir da gar nichts Großes bei gedacht und dass da große Reichweiten möglich sind. Aber dann kam dann relativ schnell, kam dann mein erstes Erweckungserlebnis in Anführungsstrichen, als in Deutschland EHEC unterwegs war. Das war ja ja auch eine Krankheit, an der viele Leute sehr krank geworden sind, einige verstorben sind und kaum jemand wusste, wo kommt's her. Also irgendwie hat man schon den Verdacht gehabt, aus irgendeinem Nahrungsmittel kommt's her. Und da gab es dann eine Diskussion, als niemand genau wusste, wo kommt's denn jetzt her. Das waren ja am Ende waren es ja irgendwelche Sprossen aus einem Biobetrieb, die die kontaminiert waren mit dem Erreger. Aber es wurde vorher wurden dann irgendwie Biogasanlagen, die Massentierhaltung per se sozusagen ausgemacht als Schuldigen, daraufhin sozusagen die Notwendigkeit einer Agrarwende herbeigeschworen. Ne? Also dass da sich unbedingt was ändern muss, weil sonst gibt's diese Krankheiten ja ständig wieder. Auf jeden Fall habe ich dann einen Artikel dazu geschrieben, der doch erstmal so ein bisschen dazu aufgefordert hat, hier mal ein bisschen durchzuatmen und nicht so mit diese vorschnellen Schlüsse da zu ziehen. Und da hat dann das ZDF dann angerufen. Das weiß ich, das war ein Dienstag. Dienstag ist immer der Tag, an dem wir Kälber bekommen. Naja, auf jeden Fall, an dem Tag habe ich dann den Anruf gekriegt, ob ich dann abends in eine Talkshow sein könnte. Und da habe ich dann, da war ich nicht drauf vorbereitet, ne, habe ich abgesagt, aus terminlichen Gründen, aber ich war, wenn ich ehrlich bin, auch überhaupt nicht drauf vorbereitet, dass ich da in eine solche Situation da kommen könnte. Aber da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, oh, das, was ich da schreibe, wird hier irgendwie auch schon mal gelesen. Ne? Und das war damals noch wirklich die Zeit, wo die allermeisten Besucher über Google kamen. Ne? Also da haben die Leute irgendwie was eingegeben und da kamen die Leute dann auf meine Seite. Das ist schon interessant. Das hat sich dann geändert. Das kam dann immer mehr Facebook und Twitter, dann später dann als Quellen sozusagen von den Bereichen, die auf meinen Blog zugegriffen haben, weswegen ich mich dann ja auch dann da angemeldet habe. Ich denke, wenn die dann alle kommen, dann muss ich da ja wohl hin.
Ne? Ja, klar. Ja,
so ist es dann entstanden. Aber ja, so.
Also letztendlich entstand es auch daraus, dass du damals schon Diskussionsbedarf hattest. Du konntest viele Dinge, viele Berichte, viele Ansichtssachen von Journalisten, von Beiträgen auch nicht so stehen lassen und wolltest auch ja dich einfach zum Thema einbringen und auch vielleicht mal deine Sichtweise oder die Sichtweise vielleicht, ja, ich denke, es werden ja auch damals schon landwirtschaftliche Themen gewesen sein, einfach auch deine Sicht mal mit einzubringen und klarzustellen vielleicht manche Dinge.
Ja, ganz genau. Also das war dann einfach, ich war generell, wie über Landwirtschaft diskutiert worden ist unter den Artikeln, aber auch wie über Landwirtschaft berichtet wurde, ne, in Zeitungen und ja Fernsehen sowieso, war ich nicht so zufrieden und wollte dann einfach eben irgendwie auch einen kleinen Gegenpol, eine andere Sichtweise zumindest anbieten, dass man es eben auch anders sehen kann.
Du hast dann einen Blog gestartet, genau. Und jetzt fangen wir gerade bei dem Thema Social Media noch. Das würde mich auch mal interessieren, wie sich das für dich so
entwickelt hat.
Genau, entwickelt hat, wie auch das. Du bist jetzt so lange schon seit 10 Jahren in dem ganzen Bereich dabei. Auch wie das für dich so war jetzt Social Media, das sich ja ständig auch sehr stark verändert, merkt man auch momentan wieder. Thema Facebook kann man ja auch dazu sagen, was ich ja doch, wo man vor 10 Jahren noch gedacht hat, nee, das bleibt. Ja, und jetzt eigentlich ändert sich doch wieder alles. Wie war das für dich so, da muss ich jetzt hin, hast du vorhin gesagt, da muss ich dabei sein.
Ich war dann auch neugierig und wollte wissen, wo kommen denn jetzt die ganzen Besucher her? Und dann habe ich mich angemeldet und dann war ich ja erstmal alleine, ne? Also ein soziales Netzwerk, wo man quasi alleine ist. Und dann hat man nochmal hier in der Verwandtschaft nochmal hier und jemanden, den man kennt. Aber da fühlt man dann ja auch nicht die landwirtschaftlichen Diskussionen. Aber das ist dann relativ schnell dann entstanden. Es gab mal, wann ist denn das gewesen? Ich glaube 2014 muss das gewesen sein, hat Quarks mal eine Berichterstattung zur Schweinehaltung gemacht und da haben die so einige fachliche Fehler eingebaut und Quarks hatte so einen wissenschaftlichen Anspruch und haben da doch sehr emotionalisiert mit ihrem Beitrag und eben auch die Fakten nicht richtig eingehalten und da gab es dann eben, ja, die Redakteure von Quarks haben dann gesagt, ein Güllesturm, ne, kein Shitstorm, sondern ein Güllesturm von Landwirten, weil da waren ganz viele Landwirte, die da sich empört haben, ich auch, und dann gab es dann eben da auch wieder die ganzen Kommentarschlachten, wie ich sie heute ja gar nicht mehr gerne mache, aber damals hat man dann eben gesehen, hier, guck mal, da sind ja ganz viele Leute, die ähnlich ticken wie du, und dann hat man sich dann gegenseitig befreundet und dann sind dann die ersten Gruppen entstanden und so weiter, und da fing dann die Vernetzung an, dann hat man sich dann irgendwann Agritechniker, Eurotier, das sind dann so die Grüne Woche, das sind dann so diese Messen, wo man sich dann auch in Präsenz mal trifft, persönlich dann trifft, und so ist, ja, da hat sich dann wirklich eine riesen Dynamik dann dadurch entwickelt. Ja, also heute würde ich sagen, so ein harter Kern, aber das war schon sehr wichtig, und da hat man sich dann ausgetauscht, wie argumentiere ich hier richtig, bin ich hier mit meiner Ansicht richtig, wie seht ihr das, ne, dass man, bevor man dann irgendwie zu schnell dann einen Kommentar irgendwo abgibt, dass man sich nochmal eben vergewissert, rede ich jetzt hier Blödsinn, ja, nein, und so weiter. Und da hat man sich da schon so ein bisschen abgestimmt, und dann ging das alles ganz schnell. Dann hat man geguckt im Ausland, in den USA, da gab es dann Ask the Farmers, ne, eine Organisation, die Agrarblogger in Amerika, die sind uns viele Jahre voraus gewesen. Und haben dann schon Vereinigungen gehabt, und mit diesem Ask the Farmers, das haben wir gesagt, das ist eine super Idee, das müssen wir in Deutschland auch machen, haben dann einfach Frag den Landwirt gegründet und haben dann da angefangen, dann auch ein bisschen struktureller dann Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Aufklärungsarbeit zu machen. Und mit Frag den Landwirt, dann ist dann eben, wir machen euch satt, danach dann nur noch ein kleiner Schritt gewesen. Ne? Da war man schon vernetzt, und dann hat man gesagt, okay, diese Demonstration immer zur Grünen Woche von wir haben es satt, da fühlen wir uns nicht repräsentiert. Im Gegenteil, das verletzt uns, was da in Berlin dann an Anschuldigungen über uns normale Landwirte da geäußert wird, und haben dann mal einen Gegenpol auch gemacht und haben dann sozusagen mit der Sprache ein bisschen gespielt und einfach gesagt, komm, wir machen euch satt. Da ist dann dieser Spruch daraus entstanden. Ne? Im ersten Jahr ganz spontan und klein und dann zwischendurch auch schon mal etwas größer, dass auch ein paar hundert Landwirte tatsächlich dann in Berlin dann zusammengekommen sind und mit uns da demonstriert haben. Also spannende Geschichten.
Du bist schon lange dabei, du machst diese ganzen Veränderungen auch mit. Man muss dann schon immer auch stark am Zahn der Zeit bleiben, oder? Um überall immer möglichst präsent zu sein, dass man möglichst auch die Leute erreicht, ja. Weil ich glaube, gerade das Thema Social Media verändert sich ja extrem schnell, oder? Weil ich möchte auch da mal ein bisschen noch drauf einsteigen.
Ja, also die erste große Plattform, wo die allermeisten Besucher eben auch waren und wo am meisten diskutiert worden ist und wo die größten Reichweiten zu erzielen waren, das war Facebook, ganz eindeutig. Und das war auch Reichweite, ne, für unsere Seite Frag den Landwirt. Das war Reichweite, die ohne Werbebudget auszukommen ist. Ne, da muss man gut vernetzt sein, hier teilen, da teilen, liken und so weiter. Und dann sind dann wirklich quasi von alleine sind da relativ hohe Reichweiten entstanden. Und dann gab es ja vor einigen Jahren ja mal so eine, wie nennt sich das noch? Nun helft mir doch weiter, wie heißt es denn noch? Algorithmus, Entschuldigung. Gab es diese berühmte Algorithmusänderung bei Facebook. Da ist es dann, ab da war es dann unheimlich schwierig, überhaupt noch ohne Werbebudget, ohne große Strategie irgendwie noch eine Reichweite hinzukriegen. Und spätestens da hat dann Instagram auch Facebook zumindest, was die Zahl der Accounts gibt von bloggenden Landwirten angeht, Facebook die Schau gestohlen. Ne? Facebook ist immer noch groß und wichtig. Ne? Da sind immer noch, ich glaube, wesentlich mehr Bundesdeutsche unterwegs als bei Instagram, aber da habe ich so gemerkt, so die große Dynamik, die ist dann tatsächlich nach Instagram.
Es wandelt sich extrem, das Thema Facebook. Ja. Ich glaube, Thorsten, auch bei dir, ich kenne auch keinen in meinem Umfeld, die das irgendwie nutzen.
Facebook,
ja.
Ja, ihr seid ja auch jung.
Ja, genau. Ja. Das ist genau das Thema. Aber meine Generation, auch die vom Thorsten, wir sind ja eigentlich genau in dem Alter gewesen. Ja, ich war da, wann ist Facebook irgendwo 2000, keine Ahnung wann. Ja, da war ich ja genau in dem Alter, wo ich genau eigentlich ja der war, der von Anfang an dabei war. Ja, ja, aber das ist sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Wir sind ja jung. Auf Facebook sind jetzt mittlerweile eigentlich eher so die Leute, ich sag mal, ab 40 aufwärts mehr vertreten, die am Anfang ja eigentlich gar keine Rolle gespielt haben auf Facebook. Und das finde ich sehr spannend, weil von uns, also es nutzt eigentlich keiner, oder? Thorsten, ich weiß nicht, wie.
Nee, ehrlich gesagt, wenn schaue ich mal Instagram rein, aber Facebook
ist tot, das eigentlich so in unserem Milieu.
Ja, finde ich interessant, ja.
Also, aber gut, die Diskussion, ich kann mich noch erinnern, gerade mal so ein Beispiel aus der Vergangenheit, war jetzt ja, du hast gesagt, wir das ist ja alles vernetzt, ne? Und es gibt ja auf Facebook diese Agrarblogger-Gruppe. Und das Thema, wie einer reingeschrieben hat, ich bin am Überlegen, ob ich Facebook den Rücken kehre. Und ich weiß nicht, ob das Kommentar von dir war, dass du gesagt hast, das ist ein Beitrag seit langem, den fast alle Gruppenmitglieder mal wieder gelesen haben. Und da merkt man schon, Thema Facebook und den Rücken kehren ist scheinbar bei vielen im Kopf.
Ja.
Fand ich sehr spannend. Das ist mir auch aufgefallen, ja.
Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch die große Lust an Facebook habe ich verloren. Und ich merke ja selber, wie wenig und selten ich da jetzt noch wirklich bei Facebook unterwegs bin. Ne? Also endlos Debatten, das ist für mich sowieso vorbei. Da das ist wirklich so ein Zeitfresser ohne Ende. Da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Am Ende kommt es noch zu irgendeinem Holocaust-Vorwurf und so weiter. Also, ne, ja, also
da geht's wieder von vorne los.
Ja, genau.
Es macht keinen Sinn. Es liest kaum noch jemand da unten irgendwie und es kostet nur Zeit. Und es ist wirklich, wirklich allermeistens gebe ich eine Antwort. Und ich kann sehr gut mittlerweile damit leben, nicht mehr das letzte Wort in einer Diskussion zu haben. Also das ist wirklich ein Lifehack für alle Leute, die sich nochmal in den Diskussionen verlieren. Also,
irgendwann Punkt machen. Das muss man aber auch können, ne?
Ja, gut, hatte ich auch schon mal meine Schwierigkeiten mit, aber mittlerweile sehe ich das sehr, sehr, sehr gelassen.
Ja, man wächst mit seiner Aufgabe. Jetzt mal zum allgemeinen Thema noch, Agrarblogger. Du bist ja sehr engagiert, du hast es auch gerade selber schon gesagt und das ist ja auch der Grund, warum wir eigentlich ja uns, vor allem wir zwei uns jetzt auch persönlich kennen, der Thorsten, ja genau, mittlerweile ja auch. Du bist ja auch auf uns aufmerksam geworden. Ich glaube auch, dass du uns mehr oder weniger kontaktiert hast sogar damals, das ist ja schon einige Jahre her. Und du bist ja auch sehr engagiert, also du möchtest ja auch dieses ganze Agrarbloggen beschreibt ja nur den Überbegriff, ist ja nicht alles nur Bloggen, es sind ja auch ja ein Podcast dabei, es sind YouTube-Kanäle dabei oder auch ja Aktionen dabei, wie du es gerade selber schon auch öfters beschrieben hast, wo man auch mal in Berlin versucht, eine Aktion auf die Beine zu stellen und so weiter. Aber wie siehst du das ganze Thema so im Allgemeinen, so die Entwicklung, auch die letzten 10 Jahre, das ist halt bei dir das Spannende zu fragen, weil du schon so lang so engagiert dabei bist, wie sich das auch die letzten 10 Jahre so das ganze, ja, ich sag mal, Agrarbloggen entwickelt hat, so die Personen dahinter. Und auch die Themen und was man erreicht hat vielleicht auch.
Ja, mit dem Erreichen, das frage ich mich manchmal auch, ja, was hat es denn jetzt gebracht? Aber ich glaube, insgesamt ist es einfach wichtig, dass wir der Bevölkerung zeigen, wie unsere Arbeit aussieht, wie unsere Ansichten sind. Und da bin ich froh, dass es einfach immer, immer mehr werden. Also die Zahl, die steigt ja stetig und ganz besonders dynamisch ist es eben bei Instagram. Und die wenigsten Agrarblogger, ich bezeichne euch auch als Agrarblogger, also als ganz Überbegriff bezeichne ich das. Und die wenigsten Agrarblogger haben ja noch eine eigene Internetseite, auf dem die da irgendwie regelmäßig was schreiben, sondern das läuft dann über deren Facebook-Seite, die gibt es ja noch relativ häufig, und eben bei Instagram. Einige wenige sind bei Twitter, was ich an für sich sehr schade finde, weil das ist meine mit Abstand Lieblings-Social-Media-Plattform, wo ich mich sehr, sehr, sehr gerne tummle. Ja, also wir haben ja ich habe mit einigen Mitstreitern der ersten Stunde, wir haben zusammen ja diese Eggshed Deutschland gegründet, auch nach amerikanischem Vorbild, als wir dann mal in Kansas City mal eine US-amerikanische Ausgabe von einer Bloggerkonferenz, Agrarbloggerkonferenz uns vor Ort angeschaut haben. Haben wir die Notwendigkeit gesehen, dass wir sowas auch in Deutschland machen sollen. Und das haben wir dann eben auch gegründet, um damit dann eben auch diese Agrarblogger-Camps, deren, was haben wir jetzt, 4 oder 5 schon durchgeführt haben in Deutschland, um eben die Agrarblogger zusammenzuführen. Ja, und da ist es eben ganz, ganz wichtig, auch wieder immer wieder neu zu vernetzen, ne, um dann wieder neue Sachen irgendwie, ne, also die Agrarblogger, was ihr da eint, was sie eint, ist ja einfach, da ist unheimlich viel Motivation und Kreativität. Und wenn die Leute dann auch nochmal wieder mit anderen motivierten und kreativen Leuten zusammenkommen, da kann dann so viel entstehen. Und für mich sind diese Veranstaltungen auch immer so Kraft holen. Ne? Oft ist es ja so, dann es ist jetzt schwierig, irgendwie wieder mal sich zu motivieren und so weiter. Und dann, wenn man das dann erlebt mit den ganzen Kollegen, die dann auch nicht immer dieselbe Ansicht haben. Ne? Wir haben ja eben auch ganz viele Ökobauern, Bäuerinnen, die auch bloggen. Ne? Aber wie respektvoll da dann in so einem Kreis dann eben auch diskutiert werden kann, auch wenn man nicht immer hundertprozentig immer einer Meinung ist. Ne? Das zu sehen, das macht so viel Spaß und das gibt auch so viel Kraft. Und dafür möchte ich mich auch weiterhin einsetzen, ne? Dass wir das irgendwie als Institution dann auch künftig, letztes Mal ist es aber wegen Corona ausgefallen, ne, aber dass wir das dann spätestens dann Anfang nächsten Jahres dann wieder aufnehmen und wieder weiter die Leute vernetzen, vor Ort zusammenbringen, nochmal wieder Erfahrungsaustausch machen, das ist so wichtig. Also das Programm selber, das inhaltliche Programm ist für mich fast immer zweitrangig, auch wenn das natürlich wichtig ist, ne, damit die Leute sich überhaupt erst anmelden, ansonsten ist alles, was so zwischen den Sessions passiert, abends beim Bier, das ist eben auch unheimlich wichtig. Und
das stimmt. Ja,
das kann Motivation kann der Peter sehr stark gebrauchen aktuell. Der ist
ja, aber das liegt nicht nur am das liegt nicht am Farmcast, das liegt ja an anderen Gründen, die wir vorhin eingangs schon diskutiert haben und ich auch schon letzten Wochen und Monate oft genug diskutiert habe und Jahre schon diskutiert habe. Ich sage ja schon immer nur noch das Gleiche, aber aber ja, es ändert ja nichts.
Ja, aber wir müssen, also das hilft ja jetzt alle nichts. Ne? Also wir können natürlich jetzt den Kopf in den Sand stecken, aber wir müssen irgendwie es hinkriegen, dass es hier weitergeht und dass es für möglichst viele Landwirte auch weitergeht und wir nicht mehr nur irgendwie so eine Abfindungsprämie quasi aushandeln, damit wir den Betrieb zuschließen.
Wenn wir die überhaupt noch kriegen.
Ja, nein, also nein, also darum, ich möchte da ja gar nicht drüber diskutieren. Ja.
Positiv, bitte, positiv.
Ich möchte über irgendwie Zukunftslösungen und dann Perspektiven reden und die dann auch mal auch 10 Jahre halten und nicht nur 1,5 Jahre oder noch weniger. Ja. Und wo dann wieder alles über den Haufen geschmissen wird. Ne? Also
das haben wir ja vorhin schon von dir erkannt auch. Du bist ja überall möglichst immer mit dabei. Du wirst ja auch scheinbar auf vielen Diskussionen auch als Fachwissender mehr oder weniger auch eingeladen, um halt ja den Landwirt, sag ich mal, auch mit zu vertreten. Und da bist du auch schon in einer Stellung, in der du auch schon Namen hast und du kommst ja auch dahin. Und ich finde es auch stark, dass du da, wie du es vorhin gesagt hast, auch immer wieder versuchst, auch die Landwirte Gehör zu verschaffen und auch die unsere Ansicht und unsere Eigenheiten auch zu teilen mit den Leuten, die Entscheidungen treffen möchten, ja, egal in welche Richtung. Und das finde ich schon stark, dass du dich da auch bisher noch nicht unterkriegen hast lassen und immer den Strohhalm auch noch findest, um weiterzumachen. Ja,
Auch wenn er schon ziemlich eingeweicht ist, weil er ja aus Pappe ist.
Muss ja, er ist sein.
Katastrophe mit dem Pappstuhlheim.
Nee, ist, ja. Probleme über Probleme.
Es ist einfach Mist.
Es ist ja so, dass ist ja nicht nur bei mir so. Ich bin bei Twitter mit sehr vielen Journalisten verbunden. Aber insgesamt die Journalisten, kann man jetzt immer schlecht sagen, aber sehr viele Journalisten haben eben auch auf dem Schirm, was der ein oder andere Agrarblogger eben so schreibt und welche Meinungen er hat und wie die sich dann in die Diskussion einmischen. Das wird dann schon kritisch beäugt und da kommt dann immer gerne auch, da wird dann auch so ein bisschen das Negative rausgesucht, dass die Agrarblogger möglicherweise nicht ganz uneigennützig nur für sich sprechen, sondern sich in irgendeiner Weise verkaufen lassen haben.
So wie, ne, es in der Politik ja an sich auch ist, ne?
Ja, genau. Und das gab jetzt vor einigen Wochen, gab es ja einen Spiegelartikel, in dem dann ja Agrarbloggern dann eben auch vorgeworfen wurde, eben nicht ganz uneigennützig da gewesen zu sein, sich gekauft lassen haben. Wie sagt man das richtig? Ne? Ich habe mit den Journalisten auch im Vorfeld gesprochen. Ich bin dann Gott sei Dank in diesem Artikel dann ja nicht aufgetaucht. Aber da fragt er dann auch nach meinen Vortragshonoraren und wer die dann zahlt, ja, zum Beispiel. Wie sagt er? Lieber Herr, ist jetzt ganz egal, wie der Name auch ist von ihm. Man kann deine Zeit kaufen. Ich muss, wenn ich den Hof hier verlasse, ich habe einen 80-jährigen Vater, der hier noch mithilft und meine Mutter ist dann auch wohl ein bisschen da, aber ansonsten, die Arbeit macht hier sonst keiner. Und da muss ich einen Betriebshelfer auf dem Hof haben, der dann hier die Arbeit adäquat macht und der ist nicht kostenlos, der kostet Geld und die Vorbereitung für einen Vortrag, eine Podiumsdiskussion und so weiter, die nimmt auch Zeit in Anspruch und da nehme ich dann ein Honorar für und da schäme ich mich auch nicht für. Und genauso ist es dann eben auch, wenn es an die Durchführung von den mehrtägigen Agrarblogger-Camps gehen, die dann in der Regel 2,5 Tage dauern, da ist dann auch das Catering und so weiter, ist dann weitestgehend kostenfrei. Also wir nehmen eigentlich nur so eine kleine Schutzgebühr von 50 Euro für diese Veranstaltung. Und dass die Kosten deutlich drüber sind, kann sich jeder ausrechnen. Und da ist es dann eben auch so, dass wir dann ein paar Sponsoren haben, die wir immer ganz offen kommuniziert haben, dass sie da sind und dass die eben uns dann eben auch unterstützen und dass wir eben auch dankbar sind, dass wir diese Unterstützung haben, dass die Agrarblogger sich treffen können und dann ohne sich in große finanzielle Risiken in Anführungsstrichen zu stürzen. Ne? Also dass das dann wirklich niedrigschwellig auch ist. Ne? Also das ist immer so vorgesehen gewesen und dafür setze ich mich ein und ich habe das auch in meinem Blog dann nochmal so aufgearbeitet. Da habe ich dann manchmal den Eindruck, dass da einige Journalisten unterwegs sind, die insgeheim vielleicht auch für eine Agrarwende kämpfen und die das einfach nicht begreifen können, wie Landwirte allen Ernstes irgendwie vielleicht auch mal andere Meinungen haben können als alles Bio und gut und so weiter. Ne? Und dann frage ich mich auch, warum sehen diese Leute nicht auch einfach mal, was ist denn jetzt in den letzten Jahren passiert, also in den letzten 10 Jahren oder in den letzten 20 Jahren, wenn man mal zurückdenkt, was haben wir, wie hat die Landwirtschaft sich denn schon verändert? Also dann sage ich auch immer, letztendlich Agrarwende wird immer gefordert. Also das hat ja unsere Frau Renate Künast ja schon 2002 oder 2001. Wann ist sie ins Ministeramt gekommen? Da hat sie die Agrarwende ja gefordert und dann schon mit umgesetzt oder eingeleitet. Ich sage, wir können immer die Agrarwende fordern, aber ich fühle mich so, als wenn wir schon mittendrin wären.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, also wenn ich sehe, was wie sich das in unserem Schweinestall verändert hat, wie wir auf dem Acker effizienter düngen, also da Antibiotika-Gaben, also wir haben in der Zeit, in den letzten 8, 9 Jahren haben wir unsere Antibiotika-Gaben im Schweinebereich quasi auf null gesenkt. Und das sind Kraftanstrengungen, das macht man mal nicht nur eben. Nur durch Weglassen ist das hochriskant. Also da gehört ein Konzept auch irgendwie dahinter. Und das haben wir gemacht. Und es wird uns nicht anerkannt. Das ist manchmal so das Problem. Ne?
Es reicht nicht.
Wertschätzung grundsätzlich reden, ja.
Ja, es ist so wie du sagst, wir sind mittendrin in der Agrarwende oder es ist schon die dritte oder vierte, die wir mitmachen, so ungefähr, ne?
So ein Dauerzustand.
Ja, genau. Es ist.
Da sind wir so wie bei Covid. Ist es die dritte oder die zweite Welle und so weiter? Können wir drüber diskutieren. Ja, vielleicht sollten wir tatsächlich das mal so andiskutieren.
Ja, aber man weiß doch schon gar nicht mal, welche Welle das ist.
Genau.
Ja.
Wir schwimmen auf irgendeiner Welle. Und das machen wir in der Landwirtschaft auch. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Was wünschst du dir für dich und die landwirtschaftliche Zukunft?
Einmal kurz passen. So, dann wünsche ich mir,
ja,
dass insgesamt mehr Kompromissbereitschaft da ist, wenn wir über die Zukunft der Landwirtschaft streiten mit allen möglichen Leuten, die sich da einmischen, in Anführungsstrichen, in dieser Frage, dass wir die Zielkonflikte, die wir insgesamt in der Landwirtschaft haben, dass die benannt werden dürfen und benannt werden, dann wünsche ich mir, dass wir weiterhin so eine bunte, vielfältige Landwirtschaft in Deutschland haben sollten, wie sie jetzt schon ist. Und die ist eben, ja, es ist ja kaum ein Hof so wie der andere. Die Landwirtschaft in den Regionen, die unterscheidet sich ja schon sehr stark und dann zwischen den Regionen ja nochmal viel stärker, dass jede Region ihre Stärke und Präferenz dann hat, dass wir da irgendwie so durchkommen und nicht mit uns lange mit ökokonventionellen Diskussionen irgendwie aufhalten, sondern dass wir dann es aushalten, dass es einfach der große Mix, die große Mischung ist, die wir Landwirte bieten können, die uns in die Zukunft gehen lässt, und zwar auch so in die Zukunft gehen lässt, dass wir ja immer noch eine große Relevanz haben, auch in Deutschland. Nicht nur aus Naturschutzgründen, sondern eben auch als Grundsicherung, wenn es um Nahrungsmittel, Lebensmittel geht.
Danke auf jeden Fall für deine Einblicke und deine Zeit und dass du bei uns warst.
War sehr, sehr aufregende, vielfältige Diskussion heute. Also ich fand es sehr spannend, auch mit dir zu sprechen auf jeden Fall.
Was ich immer noch sagen muss, wir sind jetzt hier drei Männer in dieser Runde.
Ja, genau.
Ja, gerne.
Das Agrarblogger-Universum insgesamt ist deutlich weiblich geprägt. Ich möchte jetzt hier nicht an den Pranger gestellt werden, wenn ich jetzt mich hier in eine Runde traue, in der dann anschließend nur drei Männer sind. Also das, was die Frauen, die Agrarbloggerinnen leisten, ist einfach unglaublich und wirklich, das kann man gar nicht hoch genug hängen. Also das ist wirklich wunderbar und eigentlich sind die Männer in der Minderheit, also wenn es um Öffentlichkeitsarbeit, um die Bloggerei geht. Ne? Also da machen die Frauen oft viel, viel, viel erfolgreicher auch.
So mal ein starkes Abschlussstatement, finde ich gut. Einfach nochmal die Bestärkung auch an alle Frauen da draußen.
So, jetzt haben wir dieses Gespräch hinter uns gelassen und muss schon sagen, das war recht dynamisch, das Gespräch, ne? Also von seinem, wie er dazu gekommen ist, ich hatte ja gedacht, irgendwie gab einen speziellen Auslöser, aber dass er halt so eher da so in dieses Bloggen auch so mehr oder weniger nebenbei mit reingerutscht ist, hatte ich jetzt persönlich nicht gedacht. Ich habe gedacht, war vielleicht irgendein Erlebnis oder so ein spezielles Auslöser oder so.
Ja. Ja, aber das hat sich eigentlich bei ihm einfach entwickelt, ja. Als Kommentator und da schon Mitdiskutant, ja, zur Eigeninitiative und zum eigenen Blog und dann auch
Experten in einigen Diskussionen.
Und jetzt auch der sich ja für die ganze, ich sag mal, Szene und auch für das ganze Gebiet auch sehr stark macht, finde ich einfach gut. Dass es ja so jemanden gibt, der sich das annimmt und darum kümmert und das auch weiter versucht, mit anderen Menschen zusammen auch voranzutreiben.
Ja.
Solche Menschen braucht es. Und fand ich spannend, die Einblicke. Wir haben ja heute, ja, wie du gesagt hast, sehr dynamisch. Wir haben ganz viele verschiedene Themen angesprochen. Und man merkt einfach auch und man hat auch gemerkt, dass der Bernhard einfach schon weit rumkam, schon viel gesehen hat und auch an Dinge rankommt, an Podiumsdiskussionen, in die er eingeladen wird, wo er auch mal an die Menschen rankommt, die Entscheidungen treffen und die zum Schluss auch vielleicht in der Gesetzesbildung mit dabei sind und sich da auch intensiv mit einbringt, Das ist sehr wichtig. Genau, da auch mal so tief und intensiv reinzugehen.
Ja.
Du, wie fandest du es denn, Thorsten? Du bist ja hier immer noch der Typ, der als Nicht-Landwirt sich hier, wie soll ich sagen, hinstellen muss.
Ja, ich fand's interessant, weil ja Massentierhaltung, sowas hat man jetzt in dem Sinne ja noch nicht. Ich habe immer nur Kritik mehr oder weniger gehört von über Massentierhaltung. Und dass es dann natürlich ein bisschen schwierig ist, gegen anzukämpfen, die Ansichten da auch zu vertreten ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht ganz so einfach ist. Das habe ich ja auch schon gesagt. Also von daher finde ich das auch gut und stark, dass er sich halt auch dafür einsetzt. Also dass es auch jemand gibt, der das macht und nicht nur einfach die ganzen negativen Kommentare oder was weiß ich auf sich einprasseln lässt und das auch damit gut sein lässt, sondern halt auch diskutiert.
Ja.
Für weitere Folgen oder Infos zu dieser Episode schaut einfach in die Shownotes oder auf unsere Webseite farmcast.de. Im Social Media findest du uns zum Beispiel auf YouTube und Facebook unter farmcast-der-landwirtschaftspodcast, auf Instagram farmcast-podcast oder auf Twitter farmcast-podcast zusammengeschrieben. Macht's gut, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Ach ja, bevor wir es vergessen, lass uns doch noch eine Bewertung da, wo es geht und da, wo du uns hörst.